Ja, guten Morgen. Ganz herzlich willkommen zur Multimedia im Netz. Wir stecken mittendrin in Stoff oder in Material, das jetzt doch deutlich anders ist als das, was wir momentan in den Übungen machen. Das läuft so ein kleines bisschen jetzt auseinander, was aber, glaube ich, ganz gut ist, weil Sie merken ja, dass das in den Übungen eben Dinge sind, die dann im technischen Detail ein bisschen kompliziert sind. Und da beliebige Mengen an solchen Stoffs anzuhäufen, wäre auch nicht so gut. Außerdem werden wir heute bei dem Thema Steganographie wieder was ansprechen, was dann in den Übungen wieder ganz gut aufgegriffen werden kann und eigentlich ganz interessant ist in den Übungen. Ja, worum es geht, ist nach wie vor digitales Rechtemanagement, insbesondere natürlich die technologische Seite davon. Über die juristische Seite habe ich schon ein bisschen erzählt. Und dort habe ich in der letzten Vorlesung ziemlich viel erzählt darüber, wie klassische DRM-Controller funktionieren, die also im Prinzip verschlüsselten Inhalt bekommen und dann dazu einen Schlüssel, mit dem der Inhalt unter bestimmten Bedingungen entschlüsselt werden kann. Jetzt geht es um eine Technik, die auch weit verbreitet ist, die vielleicht die zweite Schlüsseltechnik so im Rechtemanagement ist, das sogenannte Watermarking für multimediale Inhalte. Und da gibt es auch ein paar technische Seiten dabei, aber wie gesagt keine wirklichen Programmiertechniken, sondern einfach Sachen, die das Dateiformat zum Beispiel betreffen. Das zweite Thema jetzt für den ersten Teil der Vorlesung ist ein bisschen ein Überblick über Standards, die es in dem Bereich gibt, wobei es da relativ wenige gibt oder nur Versuche gab, was zu etablieren. Und weil es keine Standards gibt, vielleicht ein paar Worte über professionelle, kommerzielle Lösungen, die es in dem Bereich gibt. Das wird jetzt nur der erste Teil der Vorlesung sein, dieser Abschluss von Kapitel 5. Für den zweiten Teil der Vorlesung habe ich mir vorgenommen, Ihnen einen kurzen Überblick zu geben über kryptografische Techniken, was dann für manche von Ihnen vielleicht Wiederholung ist, für manche aber vielleicht auch die einzige Gelegenheit, diese Themen mal kennenzulernen. Und Sie sehen ja, dass schon hier Verschlüsselung an verschiedenen Stellen eine Rolle spielt. Und insofern sollte man einfach wissen, was sich dahinter versteckt. Aber das wird ziemlich an der Oberfläche bleiben. Ja, Watermarking und Steganographie sind die Themen jetzt für uns zuerst. Vielleicht zuerst mal, Steganographie ist ein Begriff, der, wie man gleich hört, aus dem alten Griechenland kommt. Da geht es um das Schreiben versteckter Nachrichten. Dass Nachrichten geheim sind, ist eine Sache. Das zweite ist, dass man eine Nachricht, die geheim ist, so transportiert, dass an der Oberfläche sozusagen nicht zu erkennen ist, dass diese Nachricht transportiert wird. Da gibt es so ganz klassische Beispiele, die immer wieder zitiert werden aus dem alten Griechenland. Also das ist eine Geschichte, die es schon viele Jahrhunderte vor Christus gab. Also es von Herodot berichtet zum Beispiel von einem Herrn Demaratus, der Nachrichten übermittelt hat, wo es natürlich um Kriegsführung ging, in dem ein Wachstablett benutzt wurde. Auf dem Wachstablett, das war ein Holztablett, wo oben eine Wachsschicht drauf war, in die hat man sozusagen die Schrift eingeritzt. Das war so eine Art wiederverwendbarer Papierersatz damals. Und der Trick bei dem Demaratus war, dass er das Wachs abgekratzt hat und eine Nachricht auf das Holz geschrieben hat, dann eine Wachsschicht aufgebracht und auf die dann eine andere, relativ harmlose Nachricht geschrieben. Das heißt, der Überbringer der Nachricht hat gemeint, er überbringt das Wachstablett mit einer harmlosen Nachricht. Der Empfänger musste wissen, dass man das Wachs wegtut und drunter kommt die wirkliche geheime Nachricht. Oder ein zweites Beispiel, das auch oft zitiert wird, ist der Histieus, der angeblich einem Sklaven den Kopf geschoren hat und die Nachricht als Tätowierung auf den Kopf eingebracht hat und dann natürlich gewartet hat, bis das Haar wieder gewachsen ist, den Sklaven zum Empfänger, dem Aristagoras, geschickt hat. Da ging es irgendwie um den Aufstand, dass der Histieus, glaube ich, Milet wiederkriegt. Und der wusste eben, dass man dem den Kopf scheren muss und dass man dann die Nachricht lesen kann. Solche Techniken sind also uralt und die gibt es natürlich im digitalen Bereich auch. Und Watermarking bewegt sich so ein bisschen in dem Bereich. Also muss nicht unbedingt Steganographie sein, aber in vielen Fällen ist es so, dass da Information in offensichtlich übertragenen Bild oder eine Toninformation drin ist, von der man nicht wahrnimmt, dass die gleichzeitig mit übertragen wird. Also grundsätzlich geht es darum, Informationen über irgendein Dokument zu übertragen, ohne dass man mit der Lesbarkeit oder Wahrnehmbarkeit dieses Dokuments irgendwie Schwierigkeiten bekommt, ohne dass das für den Leser zunächst mal zu merken ist. Also eine ganz klassische steganographische Technik zum Beispiel, die in vielen Büchern benutzt wurde, ist, dass man einzelne Buchstaben minimal anders setzt, dass die vielleicht eine bisschen größere Strichstärke haben. Beim Lesen merkt man das überhaupt nicht. Aber wer weiß, dass solche Buchstaben in dem Text versteckt sind, der kann eben diese Buchstaben gezielt suchen, die zusammensetzen und kriegt dann wieder eine versteckte Nachricht. Das heißt, das Dokument ist nach wie vor lesbar für den naiven Leser, der gar nicht ahnt, dass da eine steganographische Nachricht drin steckt, ist es auch zunächst mal nicht zu erkennen, dass da irgendwas Besonderes ist, aber es steckt die Nachricht trotzdem drin. Und sie steckt auch so drin, dass sie ganz schwer von dem Dokument zu trennen ist. Das ist auch ein ganz wichtiges Phänomen bei diesen Wassermarken. Sie kennen ja Wassermarken zum Beispiel von Geldscheinen auch. Dort ist es auch so, dass das ist übrigens eine Wassermarke, von der man weiß, dass die drin ist. Aber da ist es eben sehr schwer, die irgendwie zu trennen. Also jetzt Papier zu bekommen, auf der die Wassermarke drauf ist, das ist ja gerade der Effekt, warum das eben als Sicherheitsmaßnahme für Geldscheine zum Beispiel geht. Also wir haben schon gesehen, es gibt diese zwei Sorten von Wassermarken, welche die wirklich geheim sind und welche die man erkennt. Also erkennbare sind welche zum Beispiel auf den Geldscheinen. Und da gibt es auch Wassermarken, die Sie alle kennen, zum Beispiel wenn Sie eine Fernsehsendung anschauen, ist bei fast allen Sendern heutzutage in der Ecke irgendwo das Logo des Senders. Und wenn Sie das dann zum Beispiel mitschneiden auf einem Videorekorder oder auch digital, dann haben Sie logischerweise das Logo mit drauf. Das heißt, es ist dokumentiert, dass diese Sendung über die Ausstrahlung bei dem und dem oder dieser Inhalt über die Ausstrahlung bei dem und dem Sender aufgenommen wurde. Und das ist natürlich eine wichtige Information, wenn Sie das dann wieder auf eine DVD brennen und verbreiten, dann ist ganz offensichtlich, dass Sie die Rechte, die Sie mit dem Fernsehempfang gehabt hatten, dass die überschritten sind und dass das dann illegal ist. Ja, wie gesagt, die zweite Klasse von Wassermarken sind die versteckten. Das hängt mit den alten Sklaven zusammen, die nun nicht zu erkennen sind, wo man als Konsument dieses Mediendokuments nicht weiß oder zumindest nicht erkennt, dass da diese Wassermarke drin ist. Da ist so in der Literatur so ein bisschen Streit. Die Leute, die sich mit Steganographie befassen, für die ist Watermarking ein Spezialgebiet der Steganographie. Die Leute, die DRM machen und Watermarks als eine Technik in DRM ansehen, die sagen, es gibt eben bestimmte Watermarks, die mit steganographischen Techniken benutzt werden. Also das ist letztlich egal. Im Prinzip ist es so, dass wir bestimmte Wassermarken haben, bestimmte Watermarks, die eben Wasserzeichen, muss man sagen, auf Deutsch nicht Wassermarken, Wasserzeichen, die eben mit steganographischen Methoden erzeugt werden. Das heißt, man weiß nicht, dass sie sind oder kann sie nicht erkennen. Ja, was ist da drin in so einem Wasserzeichen? Es sind Metadaten über das Dokument, in irgendeiner Form eine Zusatzinformation zum Dokument, wobei es auch da wieder zwei grobe Klassen gibt, der Anwendung von Wasserzeichen. Das eine ist, ich kann allen Kopien, die ich verbreite, einfach das gleiche Wasserzeichen geben. Das heißt, ich habe irgendwie einen Kinofilm, der in einer bestimmten Ausgabe auf DVD zum Beispiel gebrannt wird und dort tue ich ein Wasserzeichen mit drauf. Das heißt, jeder, der zum Beispiel eine Kopie davon erzeugt, was in vielen Fällen ja nicht erlaubt ist und die weitergibt, der trägt indirekt dieses Wasserzeichen mit und man kann dann, wenn das irgendwo auftaucht auf einem File-Server, kann man diese Datei ansehen, wenn man das Wasserzeichen kennt, dass die von dieser DVD stammt, die verkauft wurde und bei der explizit dabei stand, dass sie nicht weitergegeben werden darf. Das ist die eine Technik. Die andere Technik ist, dass man individuelle Wasserzeichen macht. Das ist was, das natürlich gerade in digitalen Systemen eine große Neuerung ist gegenüber vielen dieser vorhergehenden Systeme. Das heißt, Sie können im Prinzip zum Beispiel im Download-Angebot jedem einzelnen Vorgang, also wenn jemand ein Musikstück runterlädt, können Sie dem ein Wasserzeichen einbetten, das genau für diese Transaktion sozusagen individuell ist. Das heißt, man kann dann hinterher, wenn diese Datei irgendwo auftaucht, kann man nicht nur feststellen, was die Quelle war, also von welchem Server das kam und so weiter, sondern man kann auch die Transaktion festlegen, also dann eventuell den Benutzernamen oder was auch immer damit verbunden ist. Auf jeden Fall eine detailliertere Information über diesen einzelnen Kopiervorgang. Ja, wenn man sich solche digitalen Wasserzeichen anschaut, dann haben die eine Reihe von Eigenschaften, die sich zum Teil widersprechen, muss man auch sagen, die man aber im Prinzip alle erreichen will. Und es ist so eine Frage, welchen Einsatzzweck man für ein Wasserzeichen hat, dann werden manche eben stärker betont, manche weniger stark, was auch jetzt schon darauf hinweist, dass es natürlich ganz verschiedene Techniken für Wasserzeichen gibt. Also was offensichtlich ist, zumindest für diejenigen, die jetzt für Rechtemanagement benutzt werden, wie ich es gerade beschrieben habe, dass die nicht erkennbar sein sollen, das heißt, sie sollen nicht offensichtlich ablenken von dem Inhalt, den wir da haben. Jetzt reden wir ja von Multimedia-Dateien, also von Bildern oder Tondateien zum Beispiel. Da soll also das Bild und der Ton nicht für den Menschen direkt erkennbar verändert sein. Ein ganz dramatisches Thema für die Wasserzeichentechnologie ist, dass so ein Wasserzeichen robust sein soll. Es gibt auch bestimmte Wasserzeichen, von denen man absichtlich haben will, dass sie nicht robust, sondern zerbrechlich sind. Aber die meisten von denen will man, dass sie robust sind. Das heißt, wenn ich eine Kopie erzeuge und da Manipulationen ausführe, zum Beispiel in ein anderes Dateiformat überführe, zum Beispiel die Auflösung verändere, zum Beispiel die Abtastrate verändere, solche Dinge, dass dann das Wasserzeichen erhalten bleibt. Das ist nur in Grenzen realisierbar, aber ist eine Forderung natürlich, die höchst interessant ist, gerade fürs Rechtemanagement. Ganz kritisch ist dabei das sogenannte analoge Loch. Man kann natürlich grundsätzlich versuchen, viele dieser Wasserzeichentechniken zu umgehen, indem der Inhalt analog ausgespielt wird und dann wieder redigitalisiert wird. Also im äußersten Extremfall wird der Kinofilm zum Beispiel auf einem hochauflösenden Fernseher, gibt es heutzutage mit HD-Technologie wirklich sehr gute Qualität, abgespielt und es steht eine Kamera davor, die das in sehr guter Qualität vom Bildschirm wieder aufnimmt. Da ist es wirklich schwierig, jetzt auf der Ebene ein Wasserzeichen sozusagen noch zu transportieren. Es gibt aber Versuche, eben auch über das analoge Konvertieren raus Wasserzeichen zu erhalten. Es gab ja auch Kopierschutzmaßnahmen und Wasserzeichen auch im analogen Bereich schon. Also wenn Sie alte kopiergeschützte Videokassetten zum Beispiel, VHS-Kassetten anschauen, da gibt es eben auch Wasserzeichen in dem Sinn, also Copy-Control-Informationen, die dort eingebettet wurde, bestimmte Frequenzen, die untergejubelt werden im Signal, die man normal nicht wahrnimmt, die aber das zumindest jedes normal kommerziell erhältliche Videorekordergerät erkennt und dann nicht erlaubt, es zu kopieren. Ja, Kapazität ist eine ganz allgemeine Bemerkung. So ein Wasserzeichen hat ja so ein Inhalt, eine Payload. Also was transportiert das? Ein Bit oder ein Megabit oder so? Und natürlich ist es grundsätzlich ein Bestreben, Wasserzeichen zu haben, in die ich viel Information reinstecken kann. Das muss nicht unbedingt sein. Ich weiß ja vielleicht auch bloß, ich brauche 32 Bit oder so. Aber zumindest ist die Kapazität ein Thema. Sicherheit bedeutet, dass es schwierig sein soll, das Wasserzeichen zu entfernen. Also es gibt ein paar Maßnahmen, die werden wir nachher auch gleich sehen, die eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit mit sich bringen, dass das Wasserzeichen entfernt wird. Die Wasserzeichenalgorithmen sollten natürlich so angelegt werden, dass sie dem möglichst sich widersetzen, dass das Wasserzeichen erkennbar bleibt oder der Inhalt dann so zerstört wird, dass er nicht mehr brauchbar ist, das Wasserzeichen versucht wird zu entfernen. Und alle diese Bedingungen will man natürlich auch noch erreichen, ohne dass man jetzt irgendwelche super komplexen Algorithmen laufen lassen will, weil das soll ja sozusagen nebenher und unbemerkt ablaufen. Was ganz klar ist, dass Wasserzeichen nicht helfen können, unautorisiertes Kopieren wirklich zu verhindern. Da ist immer was zusätzlich notwendig, so ähnlich wie es bei diesen rechte Modellierungssprachen war. Das ist im Prinzip nur eine Dokumentation, ein Übertragen von bestimmter Metainformation. Man kann sich ja zum Beispiel vorstellen, dass so ein Ausdruck in der rechte Modellierungssprache eben als Wasserzeichen an dem Dokument mit dranhängt, um damit die Rechte zu dokumentieren. Aber letztlich sicherzustellen, dass diese Bedingungen eingehalten werden, das müssen irgendwelche anderen Mechanismen tun. Das macht das Wasserzeichen selber nicht. Ja, ich habe eine Reihe von Sachen aufgelistet. Die Folien sind leider bei der Vorlesung generell ein bisschen textlastig, aber spätestens, wenn Sie sich später nochmal die Folien anschauen, werden Sie da ganz dankbar sein, dass das fast ein Skript ist. Also hier stehen eine Reihe von Beispielen, was man mit Wasserzeichen, digitalen Wasserzeichen anfangen kann. Und ich versuche damit bloß zu erklären, der Anwendungsbereich ist groß und da ist Rechteverfolgung, Copyright durchzusetzen, ist nur ein Thema. Über das haben wir schon geredet. Dieses Fingerprinting, also das Verfolgen von einzelnen Kopien, die jetzt mit einem bestimmten Wasserzeichen markiert sind, wie, an wen die weitergegeben wurden, das muss ja nicht unbedingt nur zu Copyright-Gründen verwendet werden, das kann ja auch zu ganz anderen Gründen verwendet werden, zum Beispiel um so à la GEMA irgendwelche Gebühren für die Nutzung des des Inhalts gerecht aufzuteilen. Also stellen Sie sich vor, es gibt, was ja immer wieder diskutiert wird, so eine Flatrate für eigentlich unbegrenzten Download von Inhalten übers Internet. Und dieses Geld, das sich da ansammelt, das ähnlich wie bei den Rundfunkgebühren, ja, das muss ja in irgendeiner Form aufgeteilt werden. Und da wäre es schon ganz sinnvoll, wenn die Mediendokumente eben, egal über welche Tauschbörsen oder was auch immer sie geflossen sind zwischendurch, immer noch eine Information mit sich tragen, mit der man feststellen kann, die stammt eben von der und der CD, von dem Künstler, mit der und der Auswahl, von dem Producer und so weiter, dass man dort die letztlich die Aufteilung des Gelds, das die zentrale Verteilungsstelle für die Gebühren machen muss, dass man die eben gerecht machen kann. Also insofern kann es durchaus, ohne dass wir jetzt diese strenge Durchsetzen von Copyright machen, wir sinnvoll sein. Eine strenge Version ist Copy Control. Ich kann natürlich in ein Dokument Informationen einbetten, die von bestimmten Geräten, die natürlich dementsprechend gebaut sein müssen, ausgewertet werden. Also wenn da drin steht, von diesem Mediendokument, von diesem Film, von diesem Musikstück, also dieser Musikdatei, dürfen keine Kopien gemacht werden, dann wird zumindest eben entsprechend ausgerüstete Software eben sich auch weigern, davon Kopien zu machen. Also solche Beispiele kennen Sie vielleicht mit PDF oder so, wo es bestimmte Dokumente gibt. Wenn Sie die mit dem PDF-Reader aufmachen, dann können Sie die nicht speichern und haben bestimmte andere Rechte nicht. In dem Sinn kann man natürlich auch mit Wasserzeichen arbeiten. Broadcast Monitoring ist auch wieder ein ganz trivialer Anwendungsfall. Denken Sie an Werbeagenturen, die nun letztlich Werbung zum Beispiel im Fernsehen schalten für Firmen und bei denen man eine Kontrolle darüber haben will, da fließt ja viel Geld für das Schalten dieser Spots und letztlich will man nun wissen, ob das auch eingehalten worden ist. Und das wäre ja ein bisschen unangenehm, wenn da jemand tatsächlich da sitzen müsste und das ganze Abendprogramm immer anschauen und mitschreiben, von wann bis wann welcher Spot gelaufen ist. Wenn man da eine Maschine hat sozusagen, die den ganzen Vorgang einfach scannen kann und erkennen kann, das ist der Spot Nummer so und so von der und der Agentur, für die und das ist das Produkt. Das kann man mit einem Wasserzeichen sehr schön machen und da will man natürlich auch nicht, dass der normale Fernsehzuschauer davon gestört ist. Also auch ein Beispiel für ganz sozusagen harmlose Anwendung von Wasserzeichen. Dann gibt es interessante Sachen, dass ich nicht unbedingt mit robusten Wasserzeichen arbeite, das habe ich vorher schon gesagt, sondern mit zerbrechlichen, welche, die ganz schnell nicht mehr als Wasserzeichen erkennbar sind. Wenn ich also weiß, ein Dokument soll ein Wasserzeichen haben und es ist nicht mehr da, dann kann ich davon ausgehen, dass das Dokument irgendwie manipuliert worden ist. Das ist so ein bisschen die Richtung, wie es bei Geldscheinen zum Beispiel ist. Ja, Annotation and Indexing ist, denke ich, ziemlich offensichtlich. Also Metadaten gehen oft verloren von einem Dokument, deswegen werden oft getrennt davon. Zum Beispiel eben, na gut, bei MP3 kennen Sie ja diese, gibt es ja Tags, die man ins Dokument einbetten kann, aber bei vielen anderen Medienformaten ist es eben nicht so. Und das sozusagen da dran zu binden, hilft natürlich generell, irgendwie den Inhalt besser zu organisieren, in Suchmaschinen wiederzufinden. Spannend für neue Medien ist, dass man zum Beispiel Wasserzeichen einbetten kann in Bilder, die gedruckt werden zum Beispiel und als Poster irgendwo aufgehängt auf der Plakatsäule und mit bestimmten Techniken, zum Beispiel der Kamera von einem Mobiltelefon, kann ich dann, wenn ich dieses Bild sozusagen, dieses gedruckte Bild abfotografiere, kann ich einen Analysealgorithmus haben, der das Wasserzeichen erkennt und daraus wieder zum Beispiel einen Link zu einer Webseite konstruiert, mit der ich dann zusätzliche Informationen habe, das Ding direkt kaufen kann, das da angeboten wird oder was auch immer. Das ist eine ganz interessante Querbeziehung zwischen verschiedenen Medien. Das kann man natürlich mit richtig sichtbaren Barcodes machen, wird zum Teil auch gemacht, aber die stören natürlich insgesamt den optischen Eindruck. Und Wasserzeichen, wenn sie sozusagen entsprechend unauffällig in das Design eingebaut sind, könnten natürlich dort eine elegantere Lösung liefern. Medizinische Anwendungen habe ich auch nochmal draufgeschrieben. Es gibt ja Gesetze, dass man mit Patientendaten entsprechend vorsichtig umgehen muss, dass die nun ja nicht, insbesondere wenn es um Diagnosen und sowas geht, dass die nicht offen transportiert werden dürfen. Und eine Möglichkeit ist, wenn ich zum Beispiel ein medizinisches Bild habe, irgendeine Röntgenaufnahme oder sowas, oder einen CT-Scan, dass dort nicht der Name des Patienten irgendwie im Klartext draufsteht und womöglich noch seine Diagnose, sondern dass das als Wasserzeichen eingebettet ist und nur von Spezialgeräten zu erkennen. Das hat verschiedene Vorteile noch zusätzlich, weil es eben vermutlich auch einen besseren Schutz gegen irgendwie Verwechslung von irgendwelchen Dingen bietet. Ja, und das Letzte, woran natürlich vielleicht jeder denkt, wenn er ganz am Anfang an die Sklaven gedacht hat, das waren ja kriegerische Einsätze. Man kann natürlich mit Wasserzeichen Informationen versteckt übertragen. Also ich kann zum Beispiel, das ist eine Sache, die häufig diskutiert wird, in irgendeinem relativ harmlosen Forum einen Beitrag posten, und da gibt es ja immer diese Avatare, also irgendwelche Bilder, die ich mit meinem Account identifiziere, die anderen sehen, und in dem Bild könnte ja zum Beispiel was drinstecken an Informationen, und ein anderer Teilnehmer, der mein Kommunikationspartner, kann jetzt dieses öffentliche Forum abhören sozusagen und dort Informationen rauslesen, die sonst keiner, auch der Moderator des Forums, nicht kennt, was natürlich ziemlich gruselige Möglichkeiten, sagen wir, im Bereich Kriminalität, Terrorismus und so auftut. Deswegen ist natürlich auch die Polizei extrem interessiert und die Geheimdienste extrem interessiert an dieser Technik. Und vieles ist dann so im, werden wir gleich sehen, so im Randbereich zu auch geheimer Informationen an diesen Technologien. Wenn man jetzt in die Technik reinschaut, gibt es zwei grobe Klassen, wie ich Wasserzeichen überhaupt realisieren kann. Das eine ist der Spatial Domain, das andere ist der Frequency Domain. Das heißt, wir kennen das ja von Dokumenten, digitale Medien, ein Bild oder auch eine Audioaufnahme, die kann ich als Wertverlauf anschauen. Das heißt, ich habe beim Audio eine Zeitachse und drüber letztlich den Schalldruck, der sich verändert über die Zeit, beziehungsweise beim Bild eine Raumachse und irgendwie Helligkeit und Farbwerte, die sich drüber verändern. Aber das ist der Spatial Domain. Aber ich kann natürlich auch in den Frequenzbereich gehen und kann das transformieren mit diskreter Cosinus-Transformation, was wir da so alles kennen, in Koeffizienten, letztlich in einem Funktionsraum, der mir erlaubt, dieses Original wieder zu konstruieren. Und ich muss mich zuerst mal entscheiden, in welchem der beiden Domains ich arbeiten will. Wie das so ist, ganz am Anfang hat man natürlich naiv sozusagen mit dem Spatial Domain angefangen, das heißt, ohne irgendwie zu transformieren. Ich habe da auch ein paar Beispiele genannt. Ich werde zwei davon, Least Significant Bit und Patchwork, werde ich auch noch ein bisschen genauer erklären. Die sind relativ einfach, auch relativ leicht zu berechnen, aber haben ein relativ großes Problem, dass sie relativ leicht zu entfernen sind, dass sie also im Bereich Sicherheit und Robustheit normalerweise nicht gut abschneiden. Besser und derzeit sozusagen der Stand der Kunst ist, dass man in den Frequenzbereich geht und das Wasserzeichen sozusagen im Frequenzbereich anbringt. Und da kennen Sie ja verschiedene Transformationen, DCT, die Fourier-Transformation, die klassische, oder auch die Wavelet-Transformation. Ja, es gibt ein Tutorial, das auf der nächsten Folie steht, auch die Tagung, auf der das letztlich war, das war eine Security-Tagung, in dem so ein bisschen allgemein beschrieben wird, wie Wasserzeichen funktionieren, digitale Wasserzeichen. Da muss man sagen, das ist schon ein kleines bisschen in die Richtung eines bestimmten Verfahrens, nämlich einer im Frequenzbereich arbeitenden Spread-Spectrum-Technik angelegt, aber trotzdem so der grundsätzliche Ansatz, wie ein Wasserzeichen funktioniert, der gilt schon auch für die Sachen im Spatial Domain, für die Ansätze. Und hier ist mein Beispiel genommen, also ich habe ein Beispiel, also ein Dokument, das weiß ich natürlich nicht, welches das ist, ein Bild, in dem Fall wieder die berühmte Lena, die bei solchen Bildern, Beispielen gerne genommen wird, aber es kann natürlich irgendein beliebiges Bild sein oder auch eine Audiodatei. Und ein Schritt ist, dass ich natürlich rausfinden muss, was sind die Bereiche, in denen ich überhaupt was modifizieren kann. Also in welchen Teilbereichen des Dokuments kann ich denn überhaupt mein Wasserzeichen anbringen. Das wird hier als Perceptual Mask bezeichnet, also das ist der Bereich, der mir zunächst mal durch einen Analyseprozess irgendwie geliefert wird, in den ich mein Wasserzeichen überhaupt reinkommt. Dann habe ich zwei weitere Dinge, die einfließen. Das eine ist die Information, die ich aufprägen will. Das Wasserzeichen selber ist irgendwie letztlich eine Bitkette oder auch vielleicht nur ein Bit, das kann auch sein in Extremfällen. Und meistens habe ich noch ein Geheimnis, also irgendwie einen Schlüssel, der mit dazugehört, den der Empfänger auch braucht, um das Wasserzeichen erkennen zu können. Ob es da zwei Ebenen des Geheimnisses gibt. Das eine ist überhaupt zu wissen, dass da ein Wasserzeichen drin ist, einer bestimmten Art. Und das zweite ist dann sozusagen das konkrete Geheimnis zu haben, also einen bestimmten Schlüssel, mit dem man das rauslesen kann. Und dieser Erzeugungsprozess für das Wasserzeichen funktioniert so, dass die Information möglicherweise noch transformiert wird. Hier steht Spreading, das ist ein bisschen speziell schon, die kann in irgendeiner Form transformiert werden, muss mit dem geheimen Schlüssel kombiniert werden und wird dann in dem Bereich des Bildes aufgeprägt, den wir vorher identifiziert haben. Und dann haben wir unser Bild, also nicht furchtbar tiefgreifend, dieser Ablauf, auch wenn er vielleicht ein bisschen technisch ausschaut. Und hier steht auch nochmal die Konferenz tatsächlich, die war 1999, wo man das auch wirklich findet. Das Tutorial ist auch online verfügbar, wenn Sie danach googeln, kein Problem. Wenn man jetzt das Gegenstück sozusagen anschaut, wir haben also ein Bild, dessen Wasserzeichen enthält, dann muss ich natürlich auch wieder den Bereich zuerst mal extrahieren, der relevant ist überhaupt, in dem das Wasserzeichen sich befindet. Ich muss das Geheimnis kennen, den Schlüssel. Und dann kann ich zwei verschiedene Fragen stellen eigentlich. Das eine ist die Frage, ist das Bild überhaupt mit einem Wasserzeichen gekennzeichnet? Ist das Wasserzeichen noch intakt, kann das auch heißen? Und die andere Frage ist natürlich, wenn ich den Schlüssel habe, was ist die Information, die da drin steckt? Ja, das ist zunächst mal das Grundprinzip. Wenn wir jetzt mal anfangen, Wasserzeichen naiv zu realisieren, dann fragt man sich natürlich, was sind denn diese Teile überhaupt, die wir nehmen können? Also welche, die der Benutzer nicht wirklich intensiv wahrnimmt. Also man könnte jetzt zum Beispiel denken, naiverweise, wir kennen ja diese ganzen Frequenzanalyse-Dinge, die bei der Kompression benutzt werden. Da macht man ja zum Beispiel bei MP3 so eine Analyse, wo man durch den Maskierungseffekt versucht, bestimmte Signalanteile zu identifizieren, die der Benutzer gar nicht wahrnimmt, die der Konsument gar nicht wahrnimmt. So etwas Ähnliches passiert bei JPEG auch, bei bestimmten Anteilen, die solche Detailinformationen enthalten, dass man sie sozusagen wegquantisieren kann. Was Ähnliches ist die sozusagen Wertepalette, die wir haben in einem Bild, zum Beispiel für Farbtöne, einfach zu reduzieren und zu sagen, wir nehmen ein paar Bits, die nur die letzten Stellen sozusagen des Farbwerts betreffen, und tragen das da ein, weil wir wissen, dass Menschen eben vergleichsweise wenig Farbtöne tatsächlich unterscheiden können, in der Regel wesentlich weniger als unsere Dateien an Möglichkeiten enthalten. Das sind alles gute Ideen und da kann man natürlich zunächst mal auch ein Wasserzeichen problemlos unterbringen. Ein Problem dabei ist, dass das natürlich genau die Dinge sind, die von bekannten Algorithmen auch ausgefiltert werden. Ich brauche das nur umkodieren in eine schlechtere Farbauflösung, oder JPEG komprimieren oder MP3 komprimieren und schon wird genau das rausgenommen, wo ich mein Wasserzeichen drin habe. Das ist also sozusagen doch ein bisschen sehr naiv. Die andere Konsequenz ist, wenn das nicht geht, wenn wir es da nicht reintun können, dann müssen wir es natürlich in den anderen Bereich reintun. Also bei Audio, der oberhalb der Maskierungsschwelle liegt, bei den Bildern, in den Bereich, der nicht weggenommen wird von zum Beispiel JPEG. Und da kommen wir jetzt mitten in das Dilemma rein, das diese Wasserzeichentechnik auch hat. Das bedeutet natürlich, dass damit auch das Erlebnis des Konsumenten, die Wahrnehmung verändert werden muss. Das geht gar nicht anders. Weil wenn es in einem Bereich wäre, den wir mit dem bekannten Verfahren wegnehmen können, ohne den Benutzer zu stören, dann ist es leicht eben auch, wie gesagt, zu entfernen durch diese Techniken. Und wenn es das nicht ist, dann muss es in dem Bereich sein, der wahrnehmbar ist. Das heißt, wir haben also immer das Problem, sozusagen über diese Schwelle zu kommen von Dingen, die rausgefiltert werden können, ganz leicht, aber trotzdem nicht da reinzukommen, wo sozusagen Störungen des Erlebnisses passieren. Und das ist eigentlich das Thema, womit sich die Leute befassen, die nun solche Algorithmen entwickeln. Ja, vielleicht ein ganz naiver Ansatz. Zuerst mal, das ist auch ein Beispiel, wenn Sie jetzt in der Steganographie in Wikipedia schauen, dann finden Sie die Bilder, die ich jetzt da gleich verwende. Spatial Domain, Least Significant Bits, habe ich vorher erklärt. Also wir haben nur das Bild, schauen uns einfach, machen keine Transformation davon und wir gehen einfach in die Werte, Farb- oder Helligkeitswerte, die da kodiert sind und reduzieren quasi die Palette. was zunächst mal nicht gut wahrnehmbar ist, also speziell, wenn man es dann noch auf so einem Beamer hat, der also noch eine schlechtere Palette hat, dann ist es überhaupt nicht mehr zu erkennen, und bei den Restbits tut man Informationen drauf. Also ein Beispiel, das schon ganz überzeugend ist, ist in Wikipedia eben zu finden, das ist ein Bild, ein ganz harmloses Bild von einem Baum im Winter. Und wenn man bei dem Bild jetzt zwei Dinge macht, dass ich nämlich die bei jeder Farbkomponente die letzten zwei Bits, die niedrigwertigsten zwei Bits mir raussuche und den Rest weglasse, im Prinzip bloß eine Shift-Operation auf den einzelnen Werten, dann kriege ich natürlich zunächst mal ein komplett, nein, nicht komplett, aber fast ganz schwarzes Bild. Das ist logisch, weil das ja eine sehr niedrige Werte sind. Und dann muss ich das aufhellen, und wenn man das jetzt, steht hier, um den Faktor 85 aufhält, dann kommt dieses Bild raus. Das heißt, wir haben in dem Originalbild ein zweites Bild komplett versteckt, das zunächst mal niemand direkt vermuten würde, dass das da drin steckt. Und das geht mit sehr, sehr einfachen Techniken. Also in dem Fall können Sie das mit Photoshop machen, dass Sie die wieder rausnehmen, sozusagen, das Bild. Ja, das ist ein bisschen sehr einfach natürlich. Wie gesagt, die Palette zu reduzieren reicht schon, und dann ist die Information weg. Ein anderes Prinzip, das Patchwork ist auch ein, arbeitet noch im, nicht im Frequenzdomain, ist eine ganz interessante Idee als Beispiel dafür, dass dort eben Stochastik eine wichtige Rolle spielt. Also die grundsätzliche Idee ist mal, wenn ich irgendein Bild nehme und mir zufallsgesteuert einfach Paare von Pixeln suche und die Differenz dieser Pixelwerte ausrechne. Nehmen wir da einfach halber nur die Helligkeitswerte. Und das mache ich 10.000 Mal mit zufällig gewählten Paaren von Pixeln. Dann wird im Durchschnitt über das gesamte Bild, wenn ich das ganz oft summiere, wird die Summe dieser Differenzen, die ich habe, ziemlich genau bei Null liegen. Das ist zunächst mal die Grundaussage, dass es dann einen Erwartungswert gibt für diesen Wert, den man da ausrechnet, der in der Regel bei Bildern Null ist. Jetzt kann ich einen Trick machen. Ich mache genau das Gleiche. Ich wähle zufällig irgendwelche Paare von Pixeln und weiß ja, dass man dort vielleicht die Differenz ausrechnen will, und ich verändere diese Differenz ganz bewusst. Das heißt, ich nehme ein Pixel und mache das bewusst dunkler und das andere bewusst heller, dass da eine starke Differenz entsteht. Modifiziere das Bild in der Art und Weise. Das mache ich mit ganz vielen Pixeln zufällig, wobei 10.000 Pixel natürlich in einem Bild jetzt mit modernen Kameras aufgenommen, nun nicht viel ist. Das heißt, an bestimmten Stellen, an ganz, ganz lokalen Stellen, wird sozusagen der Helligkeitswert bewusst manipuliert. Und der Effekt des Ganzen ist, dass wenn jemand diese gleiche Stichprobe nimmt, also wieder zufällig genau die gleichen Pixel auswählt und dort diese Berechnung macht, die nun die Differenz jeweils bestimmt und die aufsummiert, dann kommt der plötzlich nicht auf einen Wert, der nahe bei Null ist. Und das muss natürlich jetzt von der Stochastik her gut funktionieren. Natürlich ist nicht bei jedem Bild dieser Wert immer Null, sondern da gibt es eine Gauss-Verteilung und da gibt es eben eine Standardabweichung. Und ich muss in dem Bereich sein, wo das statistisch wirklich auch signifikant ist. Das heißt, mein Wert, das muss so stark manipuliert werden, dass ich irgendwie dreimal die Standardabweichung daneben liegt, dass das wirklich markant ist. Und dann habe ich aber einen ganz einfachen Algorithmus, der das Wasserzeichen erkennen kann. Das heißt, der Trick ist im Prinzip, dass der Decoder, der wissen will, ob da ein Wasserzeichen drin ist, dass der das Geheimnis kennen muss. Und das Geheimnis ist in dem Fall einfach die Folge von Pixelpaaren, die angeschaut wird. Die ist ja zunächst mal zufällig. Und der muss das natürlich in genau der gleichen, sozusagen zufälligen Reihenfolge machen. Da kommen wir jetzt auch in den Bereich Random und Pseudorandom. Das ist eine pseudo-zufällige Reihenfolge meistens. Sie wissen vielleicht, dass wenn Sie auf dem Rechner in irgendeiner Programmiersprache diese Random-Funktion aufrufen, dass das keine Zufallszahl ist in der Regel, weil die Rechner halt doch sehr deterministisch arbeiten, sondern eine Zahl ist, die aus den Rahmenbedingungen, die sie haben, im Prinzip ermittelbar ist. Der wird auch in allermeisten Fällen, wenn sie das in der gleichen Reihenfolge aufrufen, wird die gleichen Zufallszahlen liefern. Und um das zu modifizieren, gibt es einen sogenannten Seed, also einen Startwert, mit dem ich das so einen Pseudo-Zufallszahlengenerator initialisieren kann. Und jetzt kann ich mir das zum Beispiel so vorstellen, dass der gleiche Algorithmus, der Pseudo-Zufallszahlen erzeugt, beim Kodieren, beim Dekodieren benutzt wird, und dieser Startwert, mit dem der initialisiert wird, der wird wirklich auf eine andere Art und Weise gewürfelt, Und das ist das Geheimnis, das übertragen wird, weil dann der Empfänger, der muss nicht die ganze Sequenz aller 10.000 Paare wissen, sondern er muss bloß wissen, wie er seinen Zufallszahlenalgorithmus initialisieren muss, und dann kriegt er die gleichen 10.000 Paare und kann das ausrechnen und damit bestimmen, ob da ein Wasserzeichen drin ist. Das ist also schon ein ganzes Stück raffinierter als das, was wir vorher hatten, und viel schwerer zu entfernen und zu erkennen. Wenn man nicht weiß, wie das Prinzip funktioniert natürlich, dann ist es schon eher zu machen. Ein Problem dabei ist, dass natürlich wenig Payload jetzt dabei ist. Das heißt, wir haben genau ein Bit Information, die da übertragen wird, nämlich ist das Wasserzeichen da oder ist es nicht da. Aber in manchen Fällen, siehe unsere Geldscheine, kann das ja auch schon reichen, dass man die Information weiß. Ja, das wird noch ein bisschen, darum heißt es Patchwork, noch ein bisschen weiter ausgebaut, dass man, um das Verfahren robuster zu machen, nicht einzelne Pixel nimmt, sondern ganze Regionen nimmt, also Bereiche von zusammenhängenden, nebeneinanderliegenden Pixels, in denen man diese Transformation macht, in den Helligkeitswerten, aber das ändert jetzt am Grundprinzip des Algorithmus nichts, aber bloß, warum es Patchwork heißt. Und das ist ein relativ robuster Algorithmus, es wird bewiesen, dass verschiedenste Modifikationen des Bildes zunächst mal das Erkennen des Wasserzeichens nicht allzu sehr stören. So, das wäre also ein schon ein bisschen verfeinerter Algorithmus im Special Domain, und jetzt müssen wir natürlich noch in den Frequency Domain ein bisschen reinschauen, wie es da funktioniert. Und da habe ich vorher schon mal so kurz angetippt, gibt es eine Technik, die nennt sich Spread Spectrum Watermarking, also wo es um Frequenzverteilung geht. Diese Spread Spectrum Technologie ist eine, die generell an vielen Stellen eigentlich in der Nachrichtentechnik eine Rolle spielt. Die Idee ist, dass ich ein Signal, das ich eigentlich über eine Trägerfrequenz zum Beispiel übertragen könnte, auf mehrere Frequenzen verteile. Also man kennt das klassisch aus der Funktechnik, dass ich im Prinzip zunächst mal ein Signal frequenzmoduliert zum Beispiel oder amplitudenmoduliert, sagen wir mal der Einfachheit halber, über einen Träger übertragen kann, Radio. Und jetzt kann ich stattdessen, dass ich diese eine Frequenz nehme, das kennen Sie ja vom Radio, auf die Sie einen Empfänger einstellen, dass ich mehrere Frequenzen, meistens benachbarte Frequenzen, nehme und springe sozusagen. Also ich übertrage zuerst mal auf der einen Frequenz, dann auf einer zweiten, dann auf einer dritten, nach einem bestimmten Schema. Und damit kann ich auf der einzelnen Frequenz auch mit der Energie zurückgehen. Das heißt, die Energie des Gesamtsignals wird auf mehrere Frequenzen verteilt. Das macht man beim Funk aus verschiedenen Gründen. Man macht es in Bereichen, wo es schwierig ist, sozusagen sicherzustellen, dass eine bestimmte Frequenz beim Empfänger ankommt, dass es Störungen gibt, die Teile aus dem Frequenzspektrum rausnehmen. Also entwickelt wird es unter anderem im Bereich der Funkverbindungen von U-Booten, wo es offensichtlich so ist, dass dort ein Problem besteht, wirklich, wenn man nur auf einer Frequenz überträgt, dass man dann, wenn man es aber mehrere Frequenzen hat, dann das Signal besser bekommt. Ja, und eine zweite Sache, die ganz wichtig ist, ist einfach verschlüsselter Funk, also im Militärbereich generell weit verbreitet. Es ist natürlich, wenn ein Signal sozusagen über viele Frequenzen gleichzeitig und mit einem rasenden Tempo springend über die verschiedenen Frequenzen ausgestrahlt wird, ist es schon mal schwieriger, überhaupt mitzubekommen für einen Empfänger, der gar nicht weiß, was jetzt wo wie übertragen wird, wo das Signal überhaupt ist. Ja, der muss ja jetzt erstmal rauskriegen in diesem totalen Durcheinander, wo die Grenzen verschiedener Signale sind. Und die Energie ist generell eben auch so gering, dass möglicherweise das Signal unter der Empfindlichkeit von irgendwelchen beobachtenden Systemen liegt, weil es eben auf so viele Frequenzen verteilt wird. Also das Zweite ist das, was uns interessiert. Ein Signal sozusagen so zu verstecken in vielen Frequenzen, dass die Modifikation, die wir in den einzelnen Frequenzen machen müssen, gering ist. Das ist die Idee, die wir jetzt übernehmen. Und das ist aus einem Artikel über Spread Spectrum Steganographie. Und wir haben jetzt hier tatsächlich ein Signal, das sozusagen modifiziert wird, indem wir in ganz vielen Frequenzen gleichzeitig geringfügige Modifikationen machen. Also wir machen im Prinzip eine Verkodierung, eine Veränderung des Signals in einem relativ breiten Frequenzspektrum und haben natürlich jetzt auch die Wahl, wenn wir jetzt uns vorstellen, wir haben jetzt nicht Funk, sondern wir haben unsere Transformation in Frequenzraum mit, was weiß ich, 64 Basisfrequenzen zum Beispiel, wie wir es bei JPEG-Transformationen haben. oder DCT-Transformation in der JPEG-Kompression. Dann gibt es natürlich, wissen Sie ja, den DC-Koeffizienten, der gar keine Frequenz sozusagen hat, und dann AC-Koeffizienten mit niedrigen Frequenzen, dann welche bis hin zu den ganz hohen Frequenzen. Was ich auswählen werde, ist ein Bereich, der gerade so in der Mitte liegt. Weil, wenn ich in den sehr hohen Frequenzbereich gehe, das kennen wir auch wieder aus JPEG, dann wird das spätestens, wenn jemand da quantisiert und das Bild eben komprimiert, wird es verschwinden, die Information. Das ist das gleiche Beispiel, das wir ganz vorher schon hatten. Wenn ich in den Bereich der sehr niedrigen Frequenzen gehe, im Extremfall in den DC-Koeffizienten, dann ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass das wahrnehmbar wird. Und in dem Bereich dazwischen, da habe ich eine Zone, in der ich mich bewegen kann, wo es sozusagen relativ schlecht wahrnehmbar ist, aber eben trotzdem erhalten werden kann. Das ist mal die Grundidee. Dann brauche ich auch wieder so ein Geheimnis, also so ein Schlüssel, zum Beispiel wieder eine Sequenz von Pseudo-Zufallszahlen. Und dann kann man sich schon mal vorstellen, wie man ein Bild auf die Art modifizieren könnte und Wasserzeichen aufprägen, indem ich zum Beispiel eine Komponente nur nehme, das aber muss jetzt nicht sein, das ist bloß zur Vereinfachung, die Luminanz. Ich habe so jetzt zum Beispiel eben so ein Format wie das YUV oder so, wo die Luminanz explizit zu erkennen ist. Und dann nehme ich dieses Luminanzsignal, mache die DCT-Transformation, jetzt sind wir mitten in den digitalen Medien, da haben Sie also Ihre 8x8-Matrizen für jeweils einen Teilblock des Bildes. Und dort suche ich mir bestimmte Koeffizienten im Mittelbereich raus, die also zum Beispiel in der Mitte der Matrix oder in der Diagonale liegen, oder die mittleren Frequenzen liegen. Und füge jetzt was hinzu, was im Prinzip wie Rauschen, wie eine Störung ist. Das heißt, bestimmte Koeffizienten werden erhöht, bestimmte werden erniedrigt. Und zwar genau folgend dieser Pseudo-Zufallszahl. Das heißt, es ist im Prinzip so wie eine zufällige Störung. Allerdings kenne ich meine genaue Sequenz von Zufallszahlen, die ich da habe natürlich. Das heißt, es ist nicht wirklich zufällig, sondern ich habe das unter Kontrolle, wie es modifiziert ist. Man kann das noch ein bisschen verfeinern, indem diese Modifikationen nicht bloß so gehen, dass was Bestimmtes abgezogen wird und was Bestimmtes drauf, sondern dass das proportional zu dem vorhandenen Wert ist, dass eben, was weiß ich, das um 10% reduziert oder um 10% erhöht, damit eben nicht ein kleiner Wert dann zu stark verändert wird und dann möglicherweise doch wieder erkennbar. Ja, und dann machen wir auf dieses Ding die umgekehrte DCT und kriegen wieder unser Bild. Und das ist natürlich so noch nicht absolut glaubwürdig, aber wenn man das alles entsprechend fein justiert und austariert, dann kommt da ein Bild raus, das ähnlich wie bei JPEG vom Originalbild kaum mehr zu unterscheiden ist. Und für denjenigen, der das Wasserzeichen erkennen will, der macht natürlich genau das Gegenstück. Der macht zuerst mal die DCT-Transformation, der weiß, was die Koeffizienten sind, die überhaupt modifiziert werden, modifiziert sein können oder modifiziert werden bei dem Algorithmus. Der holt sich die raus und was der macht, ist jetzt ganz ähnlich wie bei dem Patchwork. Der schaut sich die Werte an und berechnet eine stochastische Korrelationsbeziehung mit dieser Noise-Sequenz, die er natürlich kennen muss, diese Noise-Sequenz, diese Sequenz von Störungen durch Pseudo-Zufallszahlen. Das ist wieder das Geheimnis, weil er zum Beispiel den Seed-Value für die Sequenz von Pseudo-Zufallszahlen kennt. Das heißt, er weiß sozusagen, in welchem Profil die Störung eigentlich sein müsste, wenn das Wasserzeichen drin ist. Jetzt kann es natürlich irgendwelche anderen Störungen auch geben, die da sind, weil das Bild vielleicht wirklich umkonvertiert worden ist. Das heißt, was der macht, ist im Prinzip einen stochastischen Test, wo es eine Grenze gibt, oberhalb derer man sagt, das ist eine signifikante Existenz sozusagen des Wasserzeichens da. Und je nachdem hat man dann in diesem einen Block eben, da ist ein Wasserzeichen drin oder nicht, kann also in diesem einen Block sozusagen ein Bit an Informationen übertragen. Ist also ganz klar ein Verfahren auch, das nicht immer hundertprozentig perfekt funktioniert, weil wir damit rechnen müssen, dass das Bild, es funktioniert natürlich schon, wenn es genau unser Wasserzeichen versehenes Originalbild ist, aber es kann ja dazwischen eben was passiert sein. Wir können ja ein Bild kriegen, das eben x-fach weitergegeben, umkodiert worden ist, möglicherweise mit der Absicht ja auch, das zu entfernen, das Wasserzeichen. Ja, ich habe da auch noch meine Quelle angegeben. Wenn man das Ganze jetzt auf Sound überträgt, dann kann man natürlich im Prinzip das Gleiche machen. Das heißt, ich kann da auch eine DCT-Transformation machen. Das kennen Sie von MP3 oder AAC. Dort werden ja auch DCT-Transformationen Transformationen gemacht, kann auch da die Mittelfrequenzen raussuchen und dort Störsignale reintun. Wobei man das noch ein bisschen geschickter an der Stelle handhaben kann, weil ich ja das psychoakustische Modell habe und die Hörkurven kenne, die bei bestimmten Frequenzen und bestimmten Lautstärken gelten. Das heißt, ich kann dafür sorgen, dass sich die Energieverteilung meiner Störung tatsächlich auch der menschlichen Hörkurve entsprechend anpasst, um damit zu minimieren, dass das von den Menschen wirklich wahrgenommen werden kann. Natürlich darf ich dieses Rauschen nicht so weit an die Hörkurve anpassen, dass ich unter der Hörkurve ganz bleibe, weil dann die Gefahr ist, dass jemand, der eine MP3-Kompression zum Beispiel macht von unserem Sound, dass der damit auch wieder unser Noise mit rausnimmt. Und das wollen wir ja gerade nicht. Das heißt, wir müssen so weit verstärken, dass er nach einer kräftigen Quantisierung immer noch erhalten bleibt. Und da steckt sozusagen, das habe ich jetzt schon ein paar Mal versucht zu erklären, da steckt sozusagen die Diffizilität aller dieser Ansätze, weil am Schluss machen diese Papiere, sehen Sie auch in dem Papier, dann Hörtests und sagen, unsere Versuchspersonen haben keinen Unterschied gehört. Da spielen sie dann wieder das berühmte Lied von der Susan Vega und schauen, ob das jemand erkennen kann. Andererseits ist es natürlich so, muss man sich schon darüber im Klaren sein, ich habe es vorher ein paar Mal versucht zu erklären, es muss eigentlich sozusagen ein bisschen hörbarer sein als das, was bei klassischer zum Beispiel MP3-Kompression verschwindet. Also wir machen das Signal schon bewusst ein bisschen mehr kaputt eigentlich als MP3, kann man sozusagen sagen. Das ist schon ein Problem. Jetzt gehen wir vielleicht ganz kurz in die Realität von da aus. Das waren ja alles Forschungspapiere, bloß dass Sie nicht meinen, das ist jetzt reine akademische Forschung. Der Marktführer in Wasserzeichentechnologien, digitalen Wasserzeichentechnologien, heißt Digimark. Können wir eine Webseite von denen auch anschauen. Und die arbeiten in ganz vielen Bereichen, insbesondere eben auch in Bereichen, die jetzt mit digitalen Medien gar nichts zu tun haben, zum Beispiel sehr teure und aufwendige und möglicherweise auch sicherheitsrelevante Datensätze, wie zum Beispiel Satellitenbilder, zu schützen gegen Manipulationen, auch Dinge wie in digital produzierten Passdokumenten Sicherheitsinformationen einzutragen. Sie wissen ja, dass die Bilder, die im neuen Reisepass zum Beispiel kodiert sind, dass die mit JPEG 2000 erzeugt werden. Das Bild wird digital auch nochmal mitgeliefert und auf diesem Chip, der da drin ist. Und in diesem Chip ist in diesem JPEG 2000, da gibt es einen Algorithmus von Digimark, der ein Wasserzeichen hat. Das heißt, auch in dem digitalen Bild ist noch ein digitales Wasserzeichen drin, um auf der Ebene sozusagen noch einen Schutz gegen Verfälschungen zu erzeugen. Dann natürlich auch andere Sachen, wenn Sie sich denken, dass finanzielle Transaktionen übers Internet ausgeführt werden. Es gibt also immer mehr Stellen, an denen digitale Wasserzeichen, genauso wie bei einem, wenn Sie jetzt ein Papierdokument über eine Schuldverschreibung oder so haben, gefragt sind. Das habe ich jetzt bloß mal irgendwann von der Webseite von denen geholt, sagt eigentlich nicht viel. Noch dazu bei auf dem Beamer, es macht halt nochmal klar, da ist ein Originalbild, da ist das Wasserzeichenbild und wir glauben nicht, dass da ein Unterschied ist. Und das hier ist in Schwarz-Weiß sozusagen die Unterschiede nochmal hervorgehoben. Das ist also sozusagen eine ganze Menge an Informationen, die zusätzlich dort eingetragen ist, zum Beispiel über solche Helligkeitsdifferenzen. Ja, eine andere Firma, die man vielleicht mal gehört haben sollte, ist Verence. Verence ist ein Lizenznehmer von Digimark und die arbeiten im Bereich Audio-Watermarking vor allem und die haben ganz stark sich im Bereich der DVD-Produktion, vor allem DVD-Audio, breit gemacht. Also ich habe jetzt bloß ein paar Zitate von ihrer Webseite nochmal genommen. Also zum Beispiel Dire Straits Brothers in Arms, The Bourne Ultimatum, die Sound-DVD dazu, ist angeblich, sind die stolz drauf, mit ihrem Verence Audio Watermarking geschützt. Sie sagen, das ist auch ganz toll, weil sie ganz viele sozusagen Wasserzeichen unterbringen können, die von verschiedenen Algorithmen ausgelesen werden können. Das heißt, sie haben relativ viel Information drin, die für sozusagen mehrere Empfänger eingespeichert werden kann. Und die beschreiben auch, das ist übrigens interessant, die sagen Watermarking was anderes als Fingerprinting. Da ist in der Terminologie, in der Literatur so ein Unterschied. Fingerprinting wird manchmal, wenn wir nachher auch sehen, als eine Technik gesehen, wo man bloß bestimmte Charakteristiken aus dem Dokument ausrechnet, die das dann sozusagen identifizieren. Bei Watermarking werden noch zusätzliche Charakteristika eingefügt. Also das ist quasi ein Fingerprint, der nachträglich dem Dokument hinzugefügt wird. Und das meinen die hier. Also sie machen sozusagen ein Fingerprint, der als Wasserzeichen draufkommt. Ja, und das bedeutet, dass man natürlich das Wasserzeichen lokal erkennen kann im Empfänger, nicht irgendwie Internetverbindung braucht, um gegen irgendwelche Datenbanken abzugleichen. Und es erlaubt eben das, was wir vorher auch gesehen haben, verschiedene Kopien individuell zu markieren. Und wie gesagt, das ist keine Zukunftsmusik, sondern die machen richtig gutes Geld damit. Und es gibt natürlich auch eine Diskussion, insbesondere bei DVD-Audio ist das natürlich eigentlich erschreckend insgesamt, weil DVD-Audio ja nun antritt als höchst qualitatives Tonformat. Das also nun gibt viel Geld dafür aus, dass es besser ist als die CD. Und andererseits werden dann Watermarks reingemacht, von denen wir uns gerade mühsam überlegt haben, dass das gar nicht anders geht, als dass die in einer bestimmten Art und Weise das akustische Erlebnis modifizieren. Wenn auch zugegebenermaßen alle, sieht man an den Algorithmen, daran arbeiten, das so gering wie möglich zu halten, aber es muss eigentlich irgendwo im Bereich des hörbaren Bereichs sein. Ja, was man auch wissen muss, wenn man mit Wasserzeichen zu tun hat, ist, dass die natürlich dazu einladen praktisch, dass man sie versucht zu entfernen. Und da gibt es die verschiedensten Techniken, mit denen man Wasserzeichen entfernen kann. Und ganz grob gesagt, wenn jemand gezielt daran arbeitet, Wasserzeichen zu entfernen, den vergleichbaren Aufwand in diese Entfernungsalgorithmen steckt, wie in die Wasserzeichenalgorithmen selber gesteckt wird, dann hat er eine ganz gute Chance. Also man kann ja zum Beispiel ganz einfach anfangen und sagen, das ist Noise, der da irgendwo draufkommt, das ist Rauschen. Und man hat Algorithmen, die versuchen, das Rauschen rauszunehmen, indem sie zum Beispiel Durchschnittswerte in dem Bild oder in dem Audiosignal bilden. Damit ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass solche Sachen wie das Patchwork oder so zumindest gefährdet sind, dass die es möglicherweise nicht mehr signifikant erkennen können. Wenn man Fingerprinted Content hat, also welche Kopien, die individuell mit Wasserzeichen versehen worden sind, dann ist auch ein sehr guter Angriff möglich, dadurch, dass sich verschiedene Leute, die verschiedene Empfänger, die jeweils individuelle Kopien bekommen haben, dass sich die zusammentun und maschinell die Differenzen der Kopien, die sie bekommen haben, abgleichen und sozusagen ein Durchschnittsdokument produzieren aus allen diesen Dokumenten, die sie bekommen haben. Kann also von der Idee her auch mindestens dazu führen, wenigstens, dass man erkennt, dass hier ein individuelles Fingerprinting passiert ist oder vielleicht sogar, dass man es entfernen kann. Ja, und dann gibt es so verschiedene andere Techniken, also die muss ich jetzt im Detail erklären. Eine Möglichkeit, wenn ich Zugriff habe auf ein System, das Wasserzeichen erkennen kann, was ja gar nicht zu vermeiden ist, wenn ich das im kommerziellen Bereich einsetze, dass ich das auf den freien Markt gebe, dann kann natürlich jemand systematisch an dem Bild manipulieren und lokal eben immer so viel manipulieren, bis das Wasserzeichen nicht mehr erkannt wird oder gerade erkannt wird. Und durch Ausprobieren ganz vieler Werteveränderungen kann ich dann ein Bild machen, das nahe an dem optischen Erlebnis sozusagen des Bildes ist, aber gerade eben nicht mehr als Wasserzeichen erkannt wird. Oder ich kann anfangen, das Bild sozusagen zu verändern, geometrisch zu verändern, indem ich zum Beispiel Teilbereiche ein bisschen dehne in einer bestimmten Richtung und kann dann versuchen, ob mit diesen Modifikationen das Wasserzeichen das nicht mehr erkennt, der Wasserzeichenerkenner. Und da gibt es eben auch wieder Literatur darüber, welche geometrischen Modifikationen eben besonders geeignet sind, bestimmte Wasserzeichentechnologien in Schwierigkeiten zu bringen. Also so richtig eine robuste gegen sozusagen ja, hochintelligente und mit entsprechenden Ressourcen ausgestattete Angriffe robuste Wasserzeichentechnologie zu entwickeln, das ist schwierig. Ja, ich habe noch ein bisschen was über Standards und kommerzielle Lösungen. Ich gehe das jetzt schnell durch, weil das eigentlich keine wissenschaftliche Information ist, aber man soll es trotzdem kennen. Ein Standard, den es tatsächlich gibt und der mit den Wasserzeichen natürlich eng zu tun hat, ist, dass ich ja nun identifizieren will, was ist denn überhaupt dieses Produkt, das jetzt jemand gemacht hat, dieses Musikstück, dieses Bild, dieser Text vielleicht auch, diese Seite aus einer Zeitschrift. Wie kann ich überhaupt ein digitales Objekt als eindeutig identifizieren, um das einem Intellectual Property überhaupt mal zuzuweisen, also um irgendwelche Urheberrechte daran überhaupt mal zu definieren? Da gibt es einen ganz wichtigen Standard, und das wäre eine Idee, dass man sowas als Wasserzeichen in Dokumente einbettet gleich. Das ist dieser Digital Object Identifier, und das ist einer der wenigen Standards in dem Bereich, der wirklich sehr weit verbreitet ist. Also wenn Sie einfach mal die Augen aufmachen und bei zum Beispiel Literaturrecherche schauen, was Sie an Informationen kriegen, dann finden Sie an relativ vielen Stellen, wenn Sie jetzt, was weiß ich, ACM Digital Library oder Sightseer oder so schauen, finden Sie an vielen Stellen für die Dokumente bereits den Digital Object Identifier, die Sie da bekommen. Und das ist so eine IETF-URL oder URI eigentlich, das heißt, Sie haben ein Protokoll sozusagen, wie HTTP wird da missbraucht quasi, da steht statt HTTP steht da DOI, Doppelpunkt, und dann kommt ein Präfix und ein Suffix, und der Präfix ist immer eine Directory-ID, der geht heutzutage immer mit 10 an, es gibt nur ein Directory, und dahinter steht dann eine Nummer, die den Veröffentlicher des Dokuments identifiziert, das heißt, wer so eine DOI haben will, muss sich registrieren mit einer Agentur und kriegt dann eine Nummer, die hinter dem 10 steht, also was weiß ich, das 1016 ist dann ein Verlag, der eben bei dieser Agentur sich registriert hat, und nach dem Schrägstrich kommt dann was, was letztlich frei ist, innerhalb gewisser Grenzen kann eine beliebige Syntax verwendet werden, was dann der Veröffentlicher benutzen kann, um das zu finden. Und das ist alles, wie gesagt, funktionsfähig und läuft. Sie können, also wenn Sie so eine DOI bekommen irgendwo, können Sie zu dxdoi.org gehen und dort das direkt umrechnen sozusagen in eine Adresse im Web, wo Sie entweder das Dokument oder weitere Informationen zu dem Dokument, zum Beispiel wie es zu bekommen ist, finden. Also das funktioniert schon mal und kann natürlich jetzt im Zusammenhang mit Wasserzeichen eingesetzt werden. Ja, jetzt kommt ein interessantes Spiel, das ist was, das Sie immer wieder finden, wenn Sie jetzt in diese Webseiten zum Beispiel schauen von Digimarc oder Verence, dort geistert immer noch diese Abkürzung SDMI rum. Das ist was Historisches eigentlich, also so alt ist es auch noch nicht. Das war die Secure Digital Music Initiative. 1999 haben die ganz großen Plattenlabels sich zusammengetan und haben gesagt, so, wir machen das jetzt einmal richtig, wir machen einen digitalen Rechtemanagement-Standard für Musik. Die haben sich dann einen sehr komplexen Algorithmus überlegt, haben dafür gleich mal jemand geholt, der von solchen Sachen was versteht, den Leonardo Chiariglione, der der Chef der MPEG-Truppe ist, der also über lange Jahre der Chairman von MPEG war und im Prinzip eigentlich immer noch ist. Und die haben eine Architektur entwickelt, wie man sozusagen digitale Musik langfristig schützen kann. Vielleicht war es auch ein Fehler, dass sie den Leonardo genommen haben, weil der natürlich eine sozusagen langfristige Perspektive hat. Der wollte eine Architektur, die eben so ähnlich wie MPEG 21 und was da alles gibt, sozusagen eine Basis für, ja, eigentlich für die Ewigkeit sozusagen aufbaut für digitale Musikverteilung. Die wollten natürlich auch eine kurzfristige Lösung. Also diese Architektur, die verwendet sowohl Verschlüsselung als auch Watermarking. Das werden wir gleich nochmal anschauen. Watermarking ist im Prinzip was, wo ich sozusagen Wasserzeichen reintun kann und raustun, je nachdem, auf welchen Geräten es gespielt wird. Ja, und Verschlüsselung ist klassisches DRM. Und was vielleicht ein Problem dieser ganzen Initiative war, dass sie eben diese Phase 1 und Phase 2 unterschieden haben. In Phase 1 sollten eigentlich keine besonderen Einschränkungen zunächst mal erlaubt realisiert werden. Aber in der späteren Phase wollten sie dann immer mehr Inhalt auf den Markt bringen, der SDMI Watermarks enthält, und dann sollten die Geräte eben den Benutzer explizit auffordern, entweder ein Software-Upgrade zu machen oder vielleicht auch das Gerät zu tauschen, um dann wirklich diese Phase 2 einzuführen. Und natürlich, wenn man das nicht tut, dann spielen die auch natürlich den SDMI Watermark Content nicht, sondern liefern nur diese Meldung. Ja, und diese Idee sozusagen zuerst mal das einzuführen und dann schrittweise Benutzer zu zwingen, dass sie upgraden, war vielleicht schon mal nicht ganz glücklich. Und auch die Architektur insgesamt ist ganz schön komplex geworden. Also es ist im Prinzip so, dass wenn da ein Dokument reinkommt, dass zuerst mal überprüft wird, ob das eine SDMI, also was man jetzt hier sieht, ist das sogenannte License Compliant Module. Ja? Das ist also das Modul, das nun in dem SDMI-Gerät drin ist. Und das überprüft zuerst mal, ob das SDMI-Dokument ist, also anhand von bestimmten Headern und anderen Charakteristika. Wenn es das wirklich ist, dann wird ein ganz normales digitales Rechtemanagement eigentlich angeworfen, in dem Regeln ausgewertet werden und vielleicht natürlich auch angezeigt wird und in bestimmten geschützten Art und Weise abgespeichert werden kann. Wenn es nicht als SDMI verschlüsselter Content bezeichnet ist, dann geht eine zweite Phase, in der erwartet wird, dass dann ein bestimmtes Wasserzeichen drin ist. Wenn das Wasserzeichen nicht drin ist, dann weigert sich das Gerät weiterzuarbeiten. Das heißt, es braucht dieses Wasserzeichen, um überhaupt mit dem System, mit dem Inhalt weiterzuarbeiten. Und dann wird nochmal entschieden, ob man sozusagen den Inhalt weiter kopieren will. Wenn man weiter kopieren will, dann wird erlaubt, das sozusagen mit SDMI-Schutz auszustatten, bestimmte Regeln entsprechend dessen, was man dann in meinen Rechten erworben hat, auch drauf zu tun, und dann kann ich es in der Form auch wieder weitergeben. Und ansonsten kann ich es auch für meine Zwecke in den Nicht-SDMI-Bereich übertragen, kann es auf einem anderen Player abspielen. Dann wird aber das Wasserzeichen entfernt. Und das Wasserzeichen, wenn entfernt ist, dann ist natürlich, wenn ich aus dem Bereich das in der Welt wieder weitergebe hierher, dann wird das Wasserzeichen nicht mehr da sein und der nächste Player, der das sieht, wird sagen, nein, da ist mein Wasserzeichen nicht drin, deswegen kann ich es nicht spielen. Das heißt, ich habe sozusagen die Möglichkeit, das lokal irgendwie weiter zu verwenden auf anderen Geräten, aber alle SDMI-fähigen Geräte werden das dann nicht mehr benutzen können, und durch die schrittweise Weiterverbreitung von SDMI-Geräten sollte dann eben langfristig das Durchsetzen von Urheberrechten erzielt werden. Ist also ganz raffiniert ausgedacht eigentlich. Eine spannende Geschichte, Jahr 2000, ist, dass die eine sogenannte Technologieevaluierung der Phase 2 gemacht haben, also dieses Industriekonsortium, und dort haben sie einen sich vielleicht was Gefährliches ausgedacht. Sie haben zuerst mal Technologien sich geholt sozusagen, die verschiedene Anbieter, also jetzt so Firmen wie Digimark oder so anbieten, und haben dann, um zwischen denen auszuwählen, einen öffentlichen Wettbewerb gemacht. Und zwar ging es darum, dass Leute, Universitäten, Privatpersonen, wer auch immer, in einem sehr engen Zeitrahmen mit sehr begrenzten Spielregeln versuchen sollten, dieses SDMI außer Gefecht zu setzen. Und da haben sie nicht mit der Princeton-Universität gerechnet. Da gibt es einen Professor Edward Felton, der ein Spezialist in diesen Dingen ist und sehr gute Doktoranden hat. Und der hat sich da herausgefordert gefühlt und hat alles, was vorgeschlagen wurde, innerhalb des Zeitrahmens komplett außer Gefecht gesetzt. Was zunächst mal offensichtlich zu einem großen Schock geführt hat, aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass eben diese Technologien extrem schwierig sind und dass der Angreifer gute Karten hat in dem Spiel. Und was das Ganze dann wahrscheinlich zum Fall von SDMI beigetragen hat, ist, dass diese Record Industry von den USA, diese RIAA, dann mit vollkommen falschen Maßnahmen reagiert hat. Also der Felton hat ein Papier geschrieben und hat das auf einem wissenschaftlichen Workshop präsentieren wollen, und die haben die Publikation des Papiers verhindert. Da gibt es jetzt langen Streit, ob die ihm wirklich mit rechtlichen Maßnahmen gedroht haben oder nicht, aber auf jeden Fall haben die Publikation verhindert. Er hat es dann später auf einer anderen Konferenz, die damit eigentlich nichts zu tun hat, doch publiziert. Aber der Effekt war, dass sozusagen das SDMI im Prinzip aus der Welt war. Also was man vor 2006 nochmal über die Webseite angeschaut, da gab es SDMI.org noch, und da hieß es irgendwie seit 2001, SDMI is on hiatus and intends to reassess technological advances at some later time. Ich habe es gestern nochmal probiert, da war die Webseite gar nicht mehr erreichbar, was nicht unbedingt was heißen muss, aber auf jeden Fall, da passiert nichts mehr. Das ist sozusagen eine Misserfolgsgeschichte, die ganz klar macht, was da passieren kann, wenn man Standards einführt. Ja, vielleicht die anderen Sachen, die sind jetzt nicht so aufregend, bloß Standards, die man kennen sollte, wenn schon von dem Chiariglione die Rede war. Der hat im Rahmen von MPEG, der MPEG-Gruppe, ein Framework für die Verteilung von digitalen Inhalten entwickelt. Das nennt sich MPEG 21 und das enthält ganz viele Komponenten, unter anderem eben auch Komponenten für das Durchsetzen digitaler Rechte. Das ist aber eine langfristige Entwicklung, von der man auch nicht weiß, ob sie wirklich durchsetzen wird. Der Industrierückhalt ist relativ gering und die arbeiten schon fleißig immer noch dran weiter, aber es geht sehr, sehr langsam vorwärts. Das ist jetzt, glaube ich, schon 5-6 Jahre, dass da daran gearbeitet wird. Das Kernstück bei MPEG 21 ist die Digital Item Declaration, wo ich nun definiere eigentlich mal, was überhaupt ein digitales Objekt ist. So ähnlich wie wir vorher gesagt haben, DOI, aber das ist ja noch ein bisschen einfach. Was ist denn sozusagen ein Stück digitaler Inhalt, der mit Rechten versehen werden soll, mit irgendeiner Metainformation versehen werden soll und so weiter. Und dort gibt es eben einen Unterbereich, also wirklich nur einen kleinen Teil davon, der Intellectual Property Management macht, und dort drin steckt eine Rights Expression Language, die auf XRML aufbaut, und ein Rights Data Dictionary. Von dem sollte man vielleicht auch mal wissen, was das ist, ein Rights Data Dictionary. Da ist das Problem, ähnlich wie bei Metadaten, was ist der Autor, was ist der Künstler von einem Musikstück, da werden also ganz verschiedene Daten immer angegeben. Auch die Begriffe, die benutzt werden, wenn Sie jetzt Meta-Tags zum Beispiel in HTML anschauen, die werden verschieden benutzt. Und dann gibt es ja ganz verschiedene Bereiche, was weiß ich, im Finanzbereich gibt es wieder andere Rechte. Das heißt, zunächst mal ist es schon ein Problem, überhaupt das Vokabular, in dem Rechte ausgedrückt werden, vernünftig zu beschreiben. Und dafür ist so ein Rights Data Dictionary da. Das ist auch erweiterbar für neue Terminologien und erlaubt sozusagen auch semantische Querbeziehungen, dass zwei Begriffe äquivalent sind und eine Kombination zweier Begriffe äquivalent zu einem anderen ist. Das ist eine relativ komplexe Geschichte und man rutscht da ziemlich schnell in den Bereich des Semantic Web rüber, die ja ähnliche Probleme haben. Ich werde über Metadaten in der nächsten Vorlesung, glaube ich, sowieso noch mehr erzählen. Bloß ein Hinweis, also da gibt es tatsächlich aktuelle Entwicklungen jetzt, 2009 zum Beispiel Ontologics von Rights.com, was auch eine große Organisation im Bereich des Rechtemanagements ist, oder auch dieses Vocabulary Mapping Framework. Also daran wird sozusagen im Zusammenspiel mit Ontologien und Semantic Web Technologien zurzeit ganz intensiv gearbeitet. Noch ein paar Firmen. Firmennamen einfach. Also wer angefangen hat mit DRM war mit Sicherheit, oder eine der Firmen, die da dran war Intertrust. Das ist eine interessante Firma, die gibt es auch noch, wenn Sie die Webseite anschauen. Die haben ganz viel in Basistechnologien für Rechtemanagement getan, haben das sehr früh gemacht und haben unglaublich viele Patente angemeldet. Und die Firma hat irgendwie 40 Angestellte, macht aber ein Riesengeschäft, weil sie eben diese Patente an andere Firmen weiterverkaufen. Also ein Beispiel nur, was bekannt wurde, war, dass zum Beispiel Microsoft allein für ein Paket von Patenten, die sie gebraucht haben, für ihr DRM $440 Millionen gezahlt hat. Das heißt, die sind in dem Bereich Patentlieferant sozusagen tätig. Entwickeln auch Konzepte für Produkte, aber das Hauptgeschäft ist, mit Patenten zu arbeiten. Ja, IBM Infomarket ist bloß ein Beweis sozusagen, dass große Firmen neben IBM auch schon sehr früh da drin aktiv waren, ist aber kein wirkliches Produkt mehr. Was man einfach wissen sollte, werden die meisten schon gemerkt haben, ist, dass auch die ganz großen Hersteller mit DRM arbeiten, dass also im Microsoft Windows oder generell in den Microsoft-Plattformen DRM verbaut ist. Also der Windows Media Player hat einen DRM-Controller eingebaut. Und es gibt diese sogenannte Janus-Architektur von Microsoft, die auch für andere Geräte benutzbar ist. Das heißt, also auch portable Spieler und die verschiedensten CD-Player oder so können im Prinzip das Windows Media Rights Management benutzen. Und wenn Sie die Struktur anschauen, dann sehen Sie, dass das im Prinzip genau so funktioniert, wie diese Standard-Architektur für DRM war. Das heißt, es gibt einen Lizenzserver, der separat ist, und der Media Player braucht sozusagen, um irgendwas abspielen zu können, die Lizenz und den verschlüsselten Inhalt. Ja, ein anderer großer Bereich, sozusagen ein großer Marktanteil im Bereich digitalen Inhalts, ist, was Apple da betreibt, der iTunes Store, den bestimmt auch alle kennen. Und da ist auch DRM an einer wichtigen Stelle implementiert, ursprünglich viel zentraler. Es gibt die Fairplay-Technologie von Apple. Wenn Sie so Dateien finden, die M4P heißen, das sind Protected AAC-Files. Und es ist auch so, dass der MPEG-4-Standard gleich so angelegt ist, dass es dort Möglichkeiten gibt, DRM anzusprechen sozusagen. Und die benutzen eine eigene spezielle Verschlüsselung, die ziemlich stark ist. Wird dann AES, werden wir im zweiten Teil der Vorlesung nochmal ansprechen, auf der basierend. Das ist so, dass prinzipiell mal das System so angelegt war, dass es relativ lose Rechte vergibt. Also ich kann bestimmte Geräte, 5 Geräte kann ich authentifizieren oder autorisieren, dass sie meinen Inhalt spielen können. Die werden quasi mit einem Account in iTunes assoziiert. Wobei das nicht, also der Computer zu sozusagen das Gerät, die Plattform identifiziert werden muss, indem so ein Hash-Wert aus verschiedenen lokalen Daten bestimmt wird. Und dann kriege ich eben einen Entschlüsselungsschlüssel sozusagen, der für diesen speziellen Rechner funktioniert. Das heißt, ich habe den lokal, aber auf meinem Rechner lokal auch wieder verschlüsselt. Das heißt, ich kann mir den auch nicht wirklich gut anschauen und ich kann auch nicht mein lokal abspielbares Dokument auf einen anderen Rechner übertragen, wenn der nicht autorisiert ist, und dort wiedergeben. Das ging eine ganze Zeit lang ganz gut, auch mit Musik. Inzwischen ist es so, seit 2007, da gab es ja so einen großen Presseauftritt von Steve Jobs, in dem, um sozusagen das Volumen richtig zu erhöhen, das der iTunes Store letztlich durchsetzt, bei Musik komplett auf dieses Fairplay verzichtet wird. Das heißt, jetzt kriegen Sie Musik grundsätzlich kopierschutzfrei dort nur noch. Allerdings wird die Technologie, die Fairplay-Technologie, weiterentwickelt und weiter benutzt, und wo es ganz massiv im Einsatz ist, ist nach wie vor im Videobereich. Und dort ist es sogar noch restriktiver. Also während Sie bei Musik ja die Möglichkeit hatten, die zum Beispiel zu brennen auf eine CD und damit letztlich eine Version zu kriegen, die ohne Einschränkungen ist, geht das bei Video nicht mehr, was wieder wahrscheinlich mit den Rechten zusammenhängt, die an den Inhalten dranhängen, die Apple da vertreibt. Also von den Filmfirmen. Noch ein Bereich, in dem Rechtemanagement uns gerade erst so richtig am Kommen ist, ist das digitale Kino. Es gibt die Digital Cinema Initiative, die letztlich daran arbeitet, Kinofilme digital zu vertreiben. Das werden ja zunehmend in den Kinos auch digital abgespielt. Und dort ist eine ganze Kette, Verteilungskette aufgebaut worden. Der Verteilungsstandard ist dieses MXF, das ist ein Format, das schon länger gibt, aber in dem wird der Inhalt grundsätzlich verschlüsselt übertragen, nur auch mit AES 128, das wird im zweiten Teil auch erklärt, der Advanced Encryption Standard, also ziemlich schwer zu knacken. Das Ganze hat natürlich sehr hohe Sicherheitsmaßnahmen, weil letztlich kommt dieser Inhalt eben irgendwie auf einer Magnetplatte an und muss dann im Kino abgespielt werden. Dazu braucht man natürlich einen Schlüssel. Der wird separat übertragen übers Internet. Da gibt es diese Key Delivery Message. Wobei so ein Schlüssel aber eben nur sehr speziell ist. Der geht nur für eine bestimmte Zeit und nur für ein bestimmtes Gerät. Die Geräte, die das abspielen, müssen eben auch entsprechend gebaut sein, dass sie den Standard erfüllen. Das heißt, man kann dann wirklich sagen, die Lizenz gilt für dieses Kino in einem bestimmten Gerät. Und es wird dieser Aufwand mit Trusted Computing da auch wirklich betrieben. Das heißt, es gibt so eine Trust-Infrastruktur. Es werden auch alle internen Übertragungen werden verschlüsselt innerhalb des Kinos. Und es passiert Forensic Marking, wie das sich das nennt. Das heißt, es werden bei jedem Abspielen im Kino wird ein individuelles Wasserzeichen eingespielt, das vermutlich eben auch auf dem Umweg über analoge Aufzeichnung wiedererkennbar sein soll oder analoge Übertragung. Und es wird sehr, sehr viel mitgeschnitten, sozusagen, was passiert ist. Das Motto des DCI dazu sagt, ist Control Lightly, Audit Tightly, wobei sich jeder immer fragt, ob das, was die hier machen, eigentlich mit Control Lightly gut beschrieben ist. Aber das ist so ein Schauplatz, auf dem man spannend werden kann, was da weiter passiert, weil natürlich hier eben, ja, Sie wissen das, an vielen Stellen, dadurch, dass Menschen eben zum Beispiel bestechlich sind oder so, auch wieder Löcher aufgemacht werden können, wo natürlich digitale Inhalte ganz hoher Qualität möglicherweise verschwinden oder in andere Kanäle gehen. Ja, vielleicht um das abzuschließen, das ganze Thema Rechtemanagement, bloß noch eine Erinnerung daran, dass es natürlich nicht nur den Standpunkt der Musikindustrie gibt. Es gibt eine Webseite, die sich wirklich lohnt, in dem Zusammenhang anzuschauen. Also gerade wenn Ihnen da so ein bisschen unwohl ist bei allen diesen technischen Maßnahmen und diesem fast Kriminalisierungscharakter für Benutzer, der dahinter steckt, das ist die Electronic Frontier Foundation, EFF.org, und auch ein Artikel von John Barry Barlow, den man ganz gut lesen kann dazu. Die Grundidee ist im Prinzip, dass Information sozusagen einzusperren und mit Rechten zu versehen möglicherweise nicht der richtige Weg ist grundsätzlich, sondern dass der Wert von Informationen, insbesondere von kreativ gestalteter Information, nicht so ist, wie wenn ich jetzt ein Auto habe, das ich dann einfach bloß nutze, sondern dass dort so Dinge entstehen wie ganze Communities, dass Leute Beziehungen aufbauen, zum Beispiel zu einem Künstler, und dann möglicherweise auf die Art Geldflüsse oder Wertflüsse stattfinden, die zunächst mal gar nicht erfasst werden von den finanziellen Flüssen. Nur ist eine ganz wesentliche Idee, die die vertreten, weshalb viele dieser Systeme zu kurz greifen, die jetzt alles auf Finanzen abbilden. Und das zweite ist eine ganz simple Idee, nämlich Collective Licensing. Ich habe es vorher schon mal kurz angedeutet. Es wäre nicht so furchtbar schwierig eigentlich mit Flatrates zu arbeiten, dass zum Beispiel jeder Internetzugang mit einer bestimmten Aufschlag versehen wird. Also die reden von 5 Euro im Monat, das ungefähr reichen würde. Das ist praktisch wie die Rundfunkgebühren. Und damit könnte man im Prinzip File-Sharing, was heute illegal ist, legal erlauben. Man müsste nur dafür sorgen, dass die Einnahmen aus dem System eben wieder gerecht verteilt werden. Wofür dann vielleicht auch Methoden wie Fingerprinting eingesetzt werden könnten, die dann vielleicht auch nicht so stark angegriffen werden, weil das ja dann wirklich sozusagen moralisch ist, worum es da geht. Da geht es ja nun darum, wenn ich diesen Fingerprint kaputt mache, dass ich einem Künstler echt seinen Anteil aus dem großen Topf wegnehme. Und das wird nur in, sagen wir, sehr wenigen Sonderfällen irgendwie jemand wollen. Das heißt, die Grundidee ist, man bewegt sich so ein bisschen weg von brutalem technischen Umsetzen irgendwelcher legalen Restriktionen, sondern versucht sozusagen mehr sich auf dieses ethische Prinzip, hier ist jemand, der hat Arbeit geleistet, hier ist ein anderer, der hat was davon und da soll ein Ausgleich fließen. Man versucht das sozusagen in den Mittelpunkt zu stellen, eine einfache Lösung dafür zu finden. Es schaut auch so aus, wenn man anschaut, was Apple zum Beispiel gemacht hat, dass sich die Musikindustrie zumindest ein bisschen dahin bewegt, bei der Filmindustrie ist es noch ganz anders. Aber es ist noch ein weiter Weg, der da insgesamt zu gehen ist. Aber ich möchte bloß sozusagen das Komplettbild klarzumachen, zeigen, dass es also möglicherweise auch ganz andere Lösungen gibt, dass aber die Technologien, die ich vorher erklärt habe, Watermarking und so, durchaus trotzdem auch in einer anderen Welt, die nicht ganz so streng sozusagen das durchsetzt, ihren Sinn haben. So, jetzt habe ich ein bisschen lang für den ersten Teil geredet, aber ich wollte ans Ende von dem Kapitel. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause, ja, gut. Sie wollen schon die 10 Minuten, ne? Also ich würde ganz gern eigentlich um 3:15 wieder anfangen auf der Uhr da oben, weil ich ein bisschen der Zeit knapp bin. Und dann kommt aber ein rein technisches Thema, das mit Rechtemanagement nur ganz indirekt zu tun hat, nämlich Kryptographie. Ja, also bis um 3:15 dann.